Ja, hallo und herzlich willkommen zum MSDN Webcast mit dem Thema Webanwendungen bereitstellen mit Visual Studio 2010 und dem Web Deployment Tool. Mein Name ist Bernhard Frank und wenn Sie Fragen haben oder mich kontaktieren möchten, erreichen Sie das über meinen Blog und zwar unter blogs.technet.com/bernhard-frank. Web Deployment oder Webanwendungen bereitstellen ist ein Thema, das wir wahrscheinlich alle so einigermaßen hinkriegen, mehr oder weniger elegant, sage ich jetzt mal. Hier mal ein nettes Beispiel, wie man es, ein kleiner Beitrag vom Windows 7 Team mit Aerosnap, File Copy von A nach B. Oder der ein oder andere wird vielleicht dieses Tool kennen, den FileZilla, um eine Webseite über FTP auf einen Server hochzufahren. Nun, eigentlich ist es ganz okay, ein X-Copy-Deployment oder ein einfaches Copy-Deployment von einer Webseite funktioniert ja eigentlich in der Regel ganz gut. Also ich wäre da nicht so religiös zu sagen, irgendwie das ist schlecht. Der Internet Information Server 7 hat ja mit seiner neuen Konfigurationssystem erlaubt dieser ja, dass ich in der web.config-Datei Einstellungen für den Webserver mache und die kann ich dann mit meinen Webseiteninhalten natürlich auch von A nach B kopieren und es wird soweit funktionieren. Aber naja, es gibt halt Webseiten, die brauchen halt eine Datenbank und eine Datenbank zum Beispiel kann ich nicht so einfach von A nach B kopieren. Ja. Und das ist eben die Problematik. Xcopy an sich ist nicht schlecht, aber für alle Fälle funktioniert es eben nicht. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein Szenario zeigen, wie denn so ein Bereitstellen von einer Webanwendung funktionieren könnte. Und wenn Sie sagen, das klingt interessant oder das sieht gut aus und mich interessiert, wie die Technologie darunter ist, dann sind Sie in dem Webcast richtig. Also machen wir mal eine kleine Demo von einem Szenario. Und zwar kennen Sie vielleicht diesen Web-Plattform-Installer. Wenn Sie ihn nicht kennen, dann sollten Sie auf jeden Fall im Internet danach suchen. Das ist ein kostenloses Tool, so eine Art Paketmanager, der sich mit dem Microsoft-Server verbindet, guckt, auf welcher Maschine er installiert ist und für Sie oder für den Server, auf dem das Tool installiert ist, dann eine entsprechende Liste zur Verfügung stellen. Und zwar eine Liste an Software, die für einen Webserver interessant sind, also für einen Microsoft-Webserver. Das können Tools sein, Werkzeuge oder Frameworks wie hier ASP.NET MVC3 zum Beispiel. Oder aber auch Applikationen. Das sind dann wirklich Webanwendungen wie zum Beispiel ein WordPress, ein Umbraco, .NET Nuke, was auch immer. Also die Liste wird auch ständig erweitert. Und das Schöne dabei ist, dass diese Pakete, die hier beinhaltet sind, nicht jetzt von der Microsoft gepflegt werden oder gewartet werden, sondern direkt vom Hersteller. Das heißt, derjenige, der das Know-how hat, das WordPress-Framework zu erstellen, der pflegt auch die Installationsroutine. Und dieser Web-Plattform-Installer kann erweitert werden. Das heißt, ich kann hier unter den Optionen meinen eigenen Newsfeed hier eintragen oder meinen Produktfeed. Ich mache das jetzt hier mal, indem dass ich sage, okay, ich befinde mich in C Work. Ticket 10 Web Application List Tailspin.xml. Das ist eine XML-Datei, die einem speziellen Feed folgt und erweitert quasi meinen Web-Plattform-Installer. Und was ich bekomme, ist einen zusätzlichen Reiter hier, den ich vorher definiert habe. Und darin habe ich meine Webanwendung oder darin stelle ich meine Webanwendung zur Verfügung. Ja, ich kann mir die ansehen, ich kann Informationen hinterlegen, ich kann Icons verlinken, und ich kann das Ganze auch installieren über diesen Web-Plattform-Installer. Ja, natürlich in meinem Fall jetzt von einer lokalen Platte, aber hier würde im Prinzip eine Internet-URL stehen. Und wenn ich der Lizenzbedingungen zustimme, dann kann ich diese Webseite oder diese Webapplikation installieren. Und der Web-Plattform-Installer liefert mir quasi gleich auch noch die Installationsroutine mit oder das Installations-Know-how mit. Das heißt, ich kann eine Webseite auswählen, in der ich die Webapplikation installieren möchte. Oder ich sage, ich nehme die vorhandene Default-Website, stelle mir eine neue Applikation und sage Tailspin Travel mit dem Suffix WebPI, damit wir auch wissen, wo wir es installiert haben. Und da wird jetzt ein Unterpfad erstellt. Ja. So, diese Webanwendung braucht auch noch eine Datenbank. Bei uns sind es sogar zwei und die lasse ich mir jetzt neu erstellen. Dazu brauche ich natürlich noch einen Connect zu der Datenbank, zum SQL Server. Ja, und dann gebe ich noch einen Prefix an für die Datenbank, wie die beiden denn heißen sollen. Tailspin WebPI. Und danach wird meine Web-Applikation installiert. Ja, ohne dass ich jetzt manuell irgendwelche ZIP-Files entpacken müsste, IIS-Einstellungen machen müsste, all das wird vom Tool automatisch erledigt. Ja, und zu guter Letzt kriege ich dann auch noch einen Link, mit dem ich meine Webanwendung direkt auch gleich im Browser ansehen kann. Also ein ziemlich einfacher Weg, so eine Webanwendung einer breiten Öffentlichkeit oder ja, Nutzern zur Verfügung zu stellen. Hier im IIS gucken wir einfach mal, ob die Webseite auch angelegt wird, jawohl, und da taucht sie auch auf als unsere neue WebPI installierte Webseite. Ja? Und im Hintergrund sieht das ganze Ding dann so aus. Ja? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, das klingt interessant, was ist jetzt dazu notwendig, um meine Webseite als installierbares Webpaket zu oder aus meiner Web-Applikation ein installierbares Webpaket zu schnüren, das ich auch in den Web-Plattform-Installer reinbekomme, dann bleiben Sie dran, weil darum geht's jetzt. Doch bevor das mal jetzt noch in die Details, in die Technik abtauchen, machen wir erstmal ein kurzes Situationsanalyse von den Problemen, die wir momentan eben haben. Ja? Das heißt, eine Webanwendung besteht in der Regel nicht nur aus Inhalten, also HTML, GIFs, JPEGs oder auch dynamische Webseiten, sondern auch IIS-Einstellungen wie Caching-Einstellungen, URL-Rewrite-Einstellungen, so Sachen wie, was ist das Standarddokument und so weiter und so fort. Dann gibt es noch Webanwendungsspezifische Einstellungen. Ich sage bloß Connection Strings. So eine Verbindung zur Datenbank schaut auf einer Entwicklermaschine anders aus wie dann im Produktionssystem. Dann natürlich eine Datenbank. Die kann ich auch nicht einfach von A nach B kopieren, sondern ich muss sie in der Regel auf der einen Seite exportieren und bei meinem Provider oder bei meinem Server dann letzten Endes importieren. Aber auch noch so andere Sachen wie Rechte, wie Zertifikate, wie vielleicht Komponenten oder Registry-Einstellungen, Domainnamen und so weiter und so fort. All das sind Sachen, die vielleicht nicht zu einer Webanwendung gehören. Und da kann man schon mal das eine oder andere vergessen. Und das Troubleshooting von solchen Problemen gestaltet sich meist schwierig. Was macht man? Man nimmt Tools her. Werkzeuge, die gegen die nichts zu sagen ist, sind sehr gute generelle Tools. Nur haben die ein Problem. Die sind quasi nicht für das Design von einem Veröffentlichen von einer Webanwendung entwickelt worden. Das sind sehr grafisch orientierte Tools. Meist kann ich die schlecht automatisieren oder skripten. Und sie sind auch auf dem Zielsystem nicht vorhanden. Und was wahrscheinlich das Schlimmste ist, sie benötigen meist vielleicht Administrationsprivilegien, die ich auf einem Zielserver-Webseite, die bei meinem Provider steht, nicht habe. Ja? Das heißt, da wird es dann immer schwierig. Also die Frage ist, gibt es nicht irgendeine Art von Technologie, die mir ermöglicht, meine Webseite mit allem, also Inhalt und Einstellungen und allem, was dazugehört, zusammenzupacken und damit ich einen Weg habe, das jemand anders zur Verfügung zu stellen, damit das automatisiert und einfach installieren kann? Und die Antwort ist natürlich ja. So ein Tool gibt's, und zwar das Web Deployment Tool. Web Deployment Tool deswegen, es ist eigentlich eine Technologie, nur nach außen hin wird diese Technologie oder wurde die ursprünglich über ein Command Line Tool angesprochen, und das werden wir auch das eine oder andere Mal noch sehen. Ja. Dieses Tool ist in der Lage, ein Paket aus meiner Webanwendung zu schnüren. Es ist in der Lage, eine Serverfarm wenn ich jetzt zwei Webseiten zum Beispiel synchron halten möchte, die auf zwei unterschiedlichen Servern liegen, kann ich das mit diesem Tool erledigen. Ich kann aber auch eine neue Webanwendung, ja, wie eben gerade gesehen, bei meinem Webserver einspielen und bereitstellen. Ja, so sieht ein Kommando aus. Also wenn wir mal die Command-Line-Variante uns von MS-Deploy ansehen, dann sehen wir, rufen wir das Ding auf mit MS-Deploy.exe, dann eine bestimmte Aktion, die ich durchführen möchte, in dem Fall eine Synchronisationsoperation, die Daten von der Quelle, also in meinem Fall jetzt von der Webseite A, Dev, von der Entwickler-Webseite, zu einer Ziel- oder zu einer Test-Webseite A, Test, überspielt. Ja, also es heißt, mache eine Aktion gegen von der Quelle hin zu einem Ziel. Ja. Und genauso könnte es auch aussehen, wenn man jetzt sagt, man macht einen Datenbank-Dump. Also sprich, wenn ich mir eine Datenbank von der Quelle zum Beispiel in ein T-SQL-Skript wegschreiben möchte, backuppen möchte. Nicht nur Schema vielleicht, sondern auch noch die kompletten Datenbankinhalte. Ne? Dann kann ich das auch über dieses Web-Deployment-Tool machen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, welche Datenbank? Ein SQL-Server oder MySQL? Und die nächste Frage könnte dann sein, ja, wie soll so eine Architektur von einem Tool aussehen oder von so einer Technologie aussehen, die unterschiedliche Datenbanken bedienen kann, die aber auch noch einen Webserver bedienen kann oder Konfigurationen zugreifen kann, die Webinhalte oder das Dateisystem, sage ich jetzt mal, zugreifen kann. Und das Konzept von dem Web Deployment Tool ist ein providerbasiertes Konzept. Das heißt, es gibt insgesamt so, mit dem Tool kommen 30 Provider mit, die jeweils für einen eigenen Datenraum spezialisiert sind. Also es gibt einen Provider für den SQL Server, es gibt einen für den MySQL Server, es gibt einen für den IS7, für den IS6 und so weiter und so fort. Und sollte das nicht ausreichen, kann man das Ganze erweitern und man kann sich seinen eigenen Provider schreiben, wenn man einen speziellen Datenraum hätte, den man noch mit in die Web-Applikation packen möchte. So eine Webanwendung besteht in der Regel natürlich aus unterschiedlichen Werten, also sprich, ich habe Webdateien, ich habe IIS-Einstellungen und ich habe eine Datenbank. Das heißt, ich werde in der Regel mehrere Provider brauchen, um eine Webanwendung zu paketieren. Und das definiere ich einfach in so einem Manifest-File. Das ist nichts anderes als eine XML-Datei, die beschreibt, welche Provider mit welchen Einstellungen aufgerufen werden sollen. Ja. Und da sind wir auch schon beim Punkt Einstellungen. So ein Provider nimmt in der Regel Einstellungen. Das heißt, es gibt generelle Einstellungen, wie zum Beispiel Computername, Benutzername, ja, den ich angeben möchte, unter dem der Provider ausgeführt wird. Oder aber es gibt spezielle Provider-spezifische Einstellungen, wie im Falle des Datenbank-Providers, ein Connection-Train zum Beispiel. Ja, was ist die Datenbank, die ich befragen soll? Das sehen wir hier jetzt mal auch zurück auf unserem Beispiel. Unter der Source wird nämlich als ersten Punkt dieser Provider angegeben. Ja, und ich habe es hier mal schematisch dargestellt. Also dieser App-Host-Config-Provider ist der Provider, der für die Application-Host.config-Datei des IIS7 zuständig ist. Daneben gibt es, ich habe noch mal einen hervorgehoben, und zwar diesen Package-Provider. Warum? Weil der so ein Szenario abbildet, wie man ist Entwickler, entwickelt eine Webseite und man hat in der Regel nicht den Zugriff dann auf das letzten Endes auf das Live-System. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, meine Webanwendung mit allem, was dazugehört, in ein Paket zu stecken und es einem Administrator von dem Server zur Verfügung zu stellen. Und das kann ich eben mit diesem Package-Provider tun. Und das sehen wir hier angedeutet. Ich rufe jetzt hier dieses MS-Deploy-Kommando auf und sage, bitte liefer mir alle Werte oder die Dateien, die für die Default-Webseite vonnöten sind, und pack's in ein Paket, das dws.zip heißt. Ja, man kann so einen Provider oder so ein Paket kann man ansehen als so eine Art Snapshot, ja, wie beim Hyper-V-Server, wenn Sie von Ihrer virtuellen Maschine quasi so einen Schnappschuss machen, der zu einer bestimmten Zeit natürlich aktuell ist. Wenn Sie diesen Snapshot wieder restoren wollen, weil vielleicht irgendwie was schiefgegangen ist, dann klappt es natürlich hervorragend auf derselben Maschine. Ja, nur wenn Sie versuchen, diesen Snapshot auf einer anderen Maschine wieder auszubringen, dann klappt es möglicherweise nicht. Warum? Ja, weil eine andere Maschine andere Einstellungen hat, andere Umgebung. Vielleicht sind die Sachen, die Sie benötigen, schon von irgendwas anders verwendet. Also muss nicht, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. So. Wie kann man jetzt diese Problematik umgehen? Ja, indem, dass man den Benutzer fragt. Also derjenige, der es importiert, kennt ja sein System, ja, und den sollte man fragen, wenn man was importiert. Und wenn man das mit so einem Paket machen möchte, dann arbeitet man eben mit so den genannten Parametern. Ja, das Parametern ist sowas wie zum Beispiel, wenn ich eine Datenbank bei einer Webanwendung habe, es wäre so ein Parameter, den ich abfragen möchte. Bitte, lieber Benutzer, der du dieses Paket importierst, sag mir doch, wer oder wie heißt der Name der Datenbank oder welchen Benutzer soll ich zum Konnektieren der Datenbank angeben, verwenden. Ja? Das wären so Parameter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt gesehen, wie das Ganze sich von der Command-Line-Seite her gestaltet. Und es gibt aber noch andere oder unterschiedliche Flavors von dem Tool, also sprich, wo dieses Web-Deployment-Tool verwendet wird beziehungsweise sich einklingt. Ich zeige das jetzt hier mal in dem Falle von folgendem Szenario. Also wir haben hier die My Other Site, die sieht so aus derzeit. Da machen wir jetzt was. Also die ist jetzt in der Version 1 und wir wollen jetzt zur Version 2, ja, wollen aber eine Sicherheitskopie haben, dass wir im Falle, wenn irgendwas schief gehen sollte, ja, wieder zurückspielen können. Und das heißt, wir machen ein Backup von der Webseite, Inhalte und Konfiguration natürlich am liebsten. Und das kann ich direkt aus der Management-Konsole des IIS heraus machen, indem dass ich die Web-Deployment-Tool hier installiert habe, bekomme ich nämlich im Kontextmenü über den rechten Mausklick hier noch diesen Deployment, die Deploy-Operation angezeigt und ich kann einfach diese Applikation oder diese Webseite exportieren. So sieht es dann aus. Interessanterweise hier ist, es wird mir auch angezeigt, welcher Provider verwendet wird, ja. Und der verwendet eben diesen Pfad My Other Site. Ich könnte jetzt auch noch andere Provider angeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datenbank hätte, dann könnte ich je nach Datenbank hier noch einen Provider angeben und dann vielleicht noch einen Connection String angeben und meine Datenbank mit diesem Paket gemeinsam noch exportieren. Ja, ja, das wäre das eine. Hier kann ich mir noch den Inhalt anzeigen lassen, welche Dateien vorhanden sind. Genau, das war es eigentlich schon. Nächster Schritt. Es wird ein Parameter erzeugt, und zwar diesen hier, den können wir uns mal anschauen. Und der hat zur Aufgabe, dass ich beim Importieren von diesem Paket ja, die Möglichkeit habe, einen anderen Namen als diese My Other Site einzugeben. Ja, das heißt, es könnte ja sein, dass ich My Other Site unterstrich Backup angeben möchte oder ich möchte es einfach auf eine andere Maschine hin deployen. Und da existiert vielleicht meine Other Site schon oder die dann überschrieben wird. Also wie gesagt, es gibt mal mehr Flexibilität hier an dem Punkt und dieser Wert wird eigentlich erst relevant beim Import. Wir werden das dann gleich sehen. Ja, nächster Schritt ist eigentlich lediglich zu sagen, okay, wo setze ich das ab oder wo speichere ich das hin unter temp my other site v1 sagen wir mal 1.0.tip. Ja. 3 Directories, 9 Dateien, hier kann man sich noch die Details angucken und das war's eigentlich. Okay, jetzt werden wir einfach mal ein bisschen was editieren oder ändern. Navigiere da mal rein, ich lösche mal das Stylesheet und diese Startseite, die passen wir jetzt mal kurz an. Und dann schreiben wir einfach mal rein, okay. Das ist jetzt die V2. Ja, und wenn wir uns das Ganze dann natürlich im Browser ansehen, dann wird das ein bisschen anders aussehen. Ja. Ups, das wollten wir nicht. Ja. Und wenn wir jetzt im Falle eines Restores wieder die ursprüngliche Ansicht herstellen wollen, gehen wir einfach nochmal zurück in den IIS, sagen Deploy Import Application, Paketpfad angeben, temp my other side v1.0. Next. Der Dialog ist wieder gleich oder ja, ziemlich ähnlich. Und jetzt greift eben dieser Parameter. Ich möchte diese Anwendung oder diese Webseite jetzt nicht in ein Unterverzeichnis stecken, sondern wirklich auch in das Root. Das soll genau wirklich auch rein. Jetzt werden wir gleich sehen, okay, da ist aber jetzt schon was drin. Wie soll man mit den vorhandenen bereits vorhandenen Dateien umgehen? Wollen wir einfach nur die Änderungen, sage ich jetzt mal, übernehmen oder wollen wir jetzt so eine Art Purge machen? Also das Wahrheit oder die Wahrheit der Webseite liegt im ZIP-File und alles, was nicht dazugehört, wird quasi überschrieben. Und das wählen wir jetzt einfach mal, also so eine quasi so ein Purge-Operation. Aber es ist nicht ein kompletter Purge, also sprich, dass er die Webseite in Inhalte komplett löscht und dann alles wieder aus dem Paket rauszieht, sondern er macht es intelligenter. Er guckt genau, was ist unterschiedlich oder was fehlt. Ja, das heißt, wir sehen hier, dass unsere Datei start.html ist abgedatet worden und unser Stylesheet ist wieder hinzugefügt worden. Die anderen Dateien, ja, sind unberührt gelassen, weil sie soweit eigentlich funktionieren und passen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollte man mal kurz innehalten. Warum? Weil in der Regel macht man ja so ein Dateideployment nicht lokal, wie ich es jetzt hier mache, sondern über ein Netzwerk. Und so Webseiten tendieren schon mal dazu, dass sie ein bisschen größer werden. Das heißt, wenn ich Gigabyte an Daten über eine langsame Internetleitung übertragen muss, bin ich um jedes Kilobyte froh, dass ich nicht übertrage. Ja, also sprich, dieses Feature oder dieser intelligente Update-Mechanismus hilft mir, so ein Bereitstellen deutlich zu beschleunigen und spart noch Bandbreite. Okay, und wenn das alles soweit funktioniert hat, ein Refresh und wir sind wieder bei unserer ursprünglichen Ansicht. Soweit, so gut. Das war jetzt quasi der Punkt, wie so ein Administrator in den Nutzen von so einem Tool kommen könnte. Ja, Vorteil natürlich hier in der Integration im IIS, so ein Export oder ein Import macht man nicht alle Tage. Das heißt, wenn ich jetzt hier das über die Command Line machen möchte, dann brauche ich möglicherweise erstmal wieder eine halbe Stunde, dass ich mir die ganzen Switches oder die entsprechenden Parameter oder Befehle raussuche. Hier habe ich es einfach mit in der UI schon integriert. Okay. Nächster Punkt oder nächste Demo ist, oder nächstes Szenario ist, wir sind jetzt Webentwickler und haben eine Applikation und oder haben eine in Visual Studio unsere Web-Applikation entwickelt und möchten die jetzt in unser Testsystem überspielen. Und deshalb schauen wir uns mal an, wie das funktionieren könnte. Also ich habe hier so eine Beispielanwendung. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also diese Tailspin Travel Anwendung, wir haben sie schon mal kurz gesehen, die habe ich genommen. Das ist ein Codeplex-Projekt, war eine Beispielapplikation. Ich habe mal die MVC2-Variante genommen und die ist nicht besonders kompliziert, nur sie hat halt zwei Datenbanken. Ja? Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die Connection oder die web.config ansehe, dann sehe ich auch, dass ich hier in den Connection Strings diese zwei Datenbanken konfiguriert sehe. Ja, es ist eine SQL Express und wir zoomen da mal rein. Es verwendet dieses AttachDB FileName Feature. Ja, das sehen Sie hier. Das heißt, meine Datenbank wird quasi automatisch als Datei, also dieses MDF-File wird automatisch aus meinem Data-Verzeichnis, was quasi hier mein App-Data-Verzeichnis ist, zum SQL Server attached. Nun, das ist ein super praktisches Feature in der Entwicklungsumgebung. Das heißt, ich gebe das hier einfach an, muss mich beim SQL Server eigentlich nicht mehr drum kümmern, kann hier mein Datenbankschema bearbeiten und das wird dann jederzeit immer wieder attached, so wie es sein soll. Aber in einer Live-Umgebung, also in einer Test- oder Produktionsumgebung, haben sie wahrscheinlich einen SQL-Server und der unterstützt dieses Feature nicht. Also nicht mehr die Express-Variante von SQL Server, sondern ein Standard oder eine andere Version des SQL Servers. Und der ist gewohnt, dass die Datenbank quasi angelegt wird. Ja, also sprich, Sie können nicht einfach die Datei von A nach B kopieren. Das heißt, was wird passieren? Wenn ich meine Webanwendung bereitstelle, dann werde ich wahrscheinlich den Connection String ändern für beide Datenbanken, um auf den letzten Endes auf den SQL Server zu zeigen. Also, das ist schon mal der erste Unterschied, über den wir uns Gedanken machen müssen. Ja. Und so ein Connection String kann man natürlich dann manuell ändern. Also sprich, ich kann jetzt meine Ressourcen nehmen, bilden und mit der web.config dann darüber kopieren und dann die web.config auf meinem Zielsystem oder meinem Testsystem manuell anpassen. Das möchte ich aber nicht. Ja, das ist nämlich genau der Schritt, der immer dazu führt, dass zu wenig Tests gefahren werden, weil es eben so ein manueller, lästiger Prozess ist. Ja, wir wollen das automatisiert haben. Und es gibt ein schönes Feature in Visual Studio, und zwar nämlich die Web-Config Transforms. Haben Sie vielleicht schon gesehen? Für die es noch nicht gesehen haben, kommt jetzt der spannende Teil. Und zwar, so eine Web-Config-Transform hängt ab von der Bildkonfiguration. Also ich mache das jetzt mal hier. Ich lege für unsere Testumgebung jetzt einfach mal eine neue Bildumgebung an. Ich sage hier Testing. Und das Ganze soll erben von den Debug-Einstellungen. So. Also, so ein web.config-transforms ermöglicht mir, je nach ausgewählter Bildkonfiguration oben eine unterschiedliche web.config zu haben. Ja? Und anstatt, dass ich jetzt viele web.configs hätte, für jede Bildkonfiguration eine, also wo ich jetzt einfach nur ein Copy-Paste und einen Unterschied an ein paar wenigen Stellen habe, habe ich hier quasi eine globale und ich habe hier jeweils so Transform-Files, die nichts anderes sind als Dateien, die quasi letzten Endes festschreiben, was in der ursprünglichen web.config oben geändert werden soll. Ja, das heißt, das hat auch ein bisschen eine andere Syntax. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier so ein Connection String. Und zwar, was passiert ist folgendes. Also dieser Application Services Connection String in meiner ursprünglichen web.config wird modifiziert. Und zwar gibt es einen sogenannten Match Locator, also diese Transform matcht auf den Namen, und zwar der hier, also Application Services. Und was macht sie dann? Wenn sie den in der ursprünglichen web.config findet, dann setzt sie die Attribute. Und die Attribute ist hier mein Connection String. Das heißt, hier dieser Connection String wird in den ursprünglichen web.config-Ordner hier eingetragen. Web.config-File hier eingetragen. Ja? So, das ist schon mal das Erste. Das können wir uns dann natürlich auch nochmal anschauen, wie das im Einzelnen aussieht. So, und jetzt machen wir noch ein Paket, also ein Publikationspaket. Das heißt, wo stelle ich das ein? Unter den Properties von meiner Webseite gibt es einen neuen Reiter bei dem Webprojekt. Und zwar hier so ein Package Publish Web. Das ist auch immer abhängig von, Sie haben ein Package Publish Web Setting pro Konfiguration, pro Bildkonfiguration, ja, das Sie für das Projekt verhaftet haben. Und damit Sie nicht durcheinander kommen, was Sie hier jetzt gerade offen haben, verwende ich immer an der Stelle immer das Active Testing, also sprich das, was oben ausgewählt ist, das wird dann immer zum entsprechenden Zeitpunkt, wenn Sie die Ansicht haben, hier editiert und nichts anderes. Da können Sie nur festlegen, okay, was soll alles ins Installationspaket mit rein, nur die Files, die ich brauche, um diese Applikation laufen zu lassen. Ich kann auch die Debug-Symbols rauswerfen oder das, was im Application-Data-Verzeichnis ist. Ich lasse das jetzt alles mal drin und nehme noch zusätzlich die Datenbanken mit rein. Und das Ganze wird eben in so ein sogenanntes ZIP-Paket dann gespeichert. Ja? Hier der Ordner relativ zum Projekt. Also, gucken wir uns mal die Datenbank-Settings an. Hier sagt er, okay, ich erkenne, dass dieses Projekt Datenbanken verwendet. Deswegen kann ich das direkt aus der web.config importieren. Und da ich zwei Connection Strings habe, kriege ich hier auch zwei Einträge. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich habe hier noch ein paar Sachen auszufüllen. Also die Application Services Deployment Datenbank. Das ist meine Datenbank, in der das ASP.NET Membership System beinhaltet ist. Das möchte ich ausbringen auf meinen Testserver. Ja? Und das ist hier müsste ich quasi den Connection String für meinen Testserver angeben. Okay, also irgendeine existierende Datenbank bei meinem SQL-Server zum Beispiel im Testsystem. Ich mache jetzt das mal so. In meinem Fall ist das jetzt hier mal auch die lokale Maschine und hier gibt es eine Web-Anwendung, die Application Services. Das ist einfach was schon da ist. Ja? Testverbindung passt. Okay. So, was soll er jetzt da machen? Er soll das Web-Applikationsprojekt soll quasi sich die Daten aus der Projektdatenbank ziehen, also die hier in Application Data vorhanden ist. Und zwar was? Nur das Schema? Nein, wir nehmen auch die Daten mit, ja, und soll daraus ein Skript generieren. Und dieses Skript, das hier von der Projektdatenbank generiert wird, wird hier eingeschleust oder mit der Datenbank hier abgeglichen. Das war's. Ja. Und das machen wir jetzt einfach nochmal für die andere Datenbank, also sprich Tailspin Entities soll gegen diese Zieldatenbank deployed werden. Das ist meine Zieldatenbank. Und was soll hier deployed werden? Nicht nur das Schema, sondern auch die Daten, und zwar von meiner Projektdatenbank. Ja? So, das war es eigentlich soweit. Speichern. Und jetzt kann ich so ein Paket generieren, so ein Publikationspaket, indem dass ich hier auf meine Anwendung klicke und sage hier Build Deployment Package. Build fängt an zu laufen, kompiliert das Projekt. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt schauen wir uns auch mal den Output an. Also zum einen macht er die web.config-Transformation. Ja? Hier sehen wir auch, wo er die dann letzten Endes ablegt. Dann verbindet er sich mit, also dann macht er noch ein temporäres Verzeichnis für das Paket, in dem er arbeitet quasi. Dann verbindet er sich mit der Datenbank. Das ist im Übrigen auch hier der SQL Server Datenbank Provider. Ja, und versucht diese Datenbank in den Textfile, also in den SQL-File zu exportieren. Das macht er zweimal, eben nämlich auch mit der anderen Datenbank. Und dann nimmt er die Inhalte von der Webseite. Das sehen wir hier diverse Ajax-Sachen dabei, Bilder. Und hier legt er auch noch ein paar Parameter fest. Wie gesagt, Parameter. Beim Import von diesem Paket werde ich halt ein paar Sachen gefragt, unter anderem zum Beispiel nach dem IIS-Web-Applikationsnamen. Ja. Und das Paket kann ich dann an der Stelle letzten Endes mir abholen. Das sehen wir dann hier. Ja. Genau, das machen wir jetzt einfach mal. Ich navigiere da mal in diesen Ordner rein. So. Machen wir das jetzt hier einfach mal ein bisschen breiter. So, und ich könnte jetzt das Schöne, was passiert, dass Visual Studio mir auch noch einen Command-File anlegt, und zwar dieses hier. Ja, dieses Tailspin Travel Deploy Command. Und das Command-File könnte ich jetzt quasi aufrufen und gegen mein, einfach laufen lassen. Es gibt auch noch einen What-If-Switch, also so ein Was-wäre-wenn, ja. Und den lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und dieses Command-File, gehen wir nochmal zurück. Dieses Command-File ist nichts anderes als schon bereits geskripteter Befehl für das MS-Deploy-Exe, ja, mit der Quellangabe, Paket-Provider, und zwar welches Paket, unser ZIP-File, das wir erzeugt haben, gegen ein Ziel, das heißt dann Auto. Das ist ein Automatisierungsprovider, das heißt, der erkennt es dann schon, was die Quelle oder das Ziel sein soll. Ja? Und hier noch ein paar Werte. Ja? Dann fängt er an, hier loszulaufen, zu gucken, irgendwie sich mit dem IIS zu verbinden und zu sehen, irgendwie, okay, passt es, was würde ich jetzt alles updaten oder importieren? Und letzten Endes macht er das auch bei der Datenbank. Und da landet er dann im Fehler. Warum? Weil wir quasi sowas haben, also so eine Benutzerrolle, ASP.NET Membership, Basic Access existiert bereits in der Datenbank, die ich ansprechen möchte. Das heißt, dieses SQL-Skript, das bei diesem MS-Deploy oder in diesem das Visual Studio mir erstellt hat, wird nicht Rücksicht genommen auf Objekte, die quasi in der Zieldatenbank schon vorhanden sind. Wenn ich das möchte, dass so ein Projekt, also dass die T-SQL-Skripte, die für die Datenbanken erstellt wird, erstmal Drop-Statements für die einzelnen Tabellen oder Rollen, wenn sie denn da sind, macht, dann kann ich das hier auch über einen speziellen Parameter angeben. Das heißt, ich muss dazu allerdings erst das Projekt entladen, damit ich an das Projektfile rankomme. Und dann suchen wir nach unserer Bildkonfiguration, Testing. Na, wo sind wir? Hier. Das sollte soweit passen. Also hier die Testing-Konfiguration, dann haben wir hier unsere zwei Datenbank-Einträge, einmal für die Application Services Deployment und einmal für die Tailspin Entities Deployment. Und hier kann ich noch Parameter angeben. Ja, hier sehen wir zum einen mal unseren Pfad. Und ich könnte hier sagen, okay, mach folgendes, sag erst Drop-Statements einfügen und in meinem Fall habe ich noch das Problem, dass die Collation von dem Projekt in einer Art und Weise stattfindet, die mit meinem lokal installierten Server nicht funktioniert. Also das Projekt war auf dem ursprünglichen englischen Server erstellt worden, das heißt die Collation ist eine andere als hier in meinem lokalen Installation, deswegen mache ich hier noch dieses No-Collation-Statement rein. Ja, das mache ich jetzt bei der anderen Datenbank auch. So, das sind wir soweit fertig. Also das ist hier ein bisschen ein ungewöhnlicher Weg. Das heißt einfach letzten Endes, dass hier ein paar Properties nicht mit in die UI übernommen worden sind. Die können Sie, Sie müssen allerdings nicht darauf verzichten, sondern Sie können die halt einfach über dieses Projektfile angeben. Ja, und wenn ich jetzt hier nochmal auf Build Deployment Package gehe, wird er das eben entsprechend beherzigen. Also er wird dieses T-SQL-Skript anders erzeugen oder mit zusätzlichen Optionen erzeugen. So, dann nochmal zurück. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Skript nochmal starten mit dem T-Switch oder ich sage Deploy es mir gegen das Zielsystem und das machen wir jetzt einfach. Wir lassen das soweit laufen. Und das Update läuft durch. Ja. Und wir gehen zurück in unseren IIS, um zu sehen, ob auch wirklich was passiert ist. Das ist das, was wir ursprünglich installiert hatten über den Web Platform Installer und nach einem Refresh sehen wir auch unsere Tailspin Travel Deploy Webseite und die kann ich mir jetzt auch anzeigen lassen. Lädt im Hintergrund, Benutzername eingeben, John Doe. Dann sehe ich auch, dass die Applikation soweit funktioniert. Ich kann einen neuen Flug hinzubuchen. Passt soweit. Unsere Anwendung ist operabel und funktioniert. Okay. Also zusammen mit den Werten in der Membership-Datenbank übertragen. Nicht nur das Datenbankschema, sondern auch ein paar Daten. Okay, soweit hat es funktioniert. Jetzt wieder zurück zu den Folien. Also wir können mit Visual Studio haben wir die Möglichkeit, ein Paket von unserer Web-Applikation zu erstellen, so ein Deployment-Paket, so ein ZIP-File, das wir dann manuell oder das wir dann zu einem Testserver transportieren können und da dann über ein MS-Deploy-Kommando importieren können. Besteht eine direkte Verbindung zwischen der Entwicklermaschine und der Testmaschine und hat der Entwickler die notwendigen Rechte, und dann kann er natürlich das auch aus Visual Studio heraus machen. Also ein One-Click-Deployment direkt aus Visual Studio heraus, das machen wir dann gleich später. Aber es funktioniert auch zusammen mit einer Quellcode-Verwaltung wie dem Team Foundation Server. Version Control. Das heißt, Sie können in einem Build-Job angeben, dass aus der Quellcode-Verwaltung so ein Paket erstellt wird, so ein MS-Deploy-Web-Applikationspaket, und das dann entweder manuell auf einen Testserver übertragen oder auch automatisiert über einen Command-Line-Job quasi auf einem Testsystem, Staging-System ausbringen. Also solche Szenarien sind durchaus denkbar und abwickelbar. Wir haben gesehen, dass wir ein Projekt hatten, also wir haben unsere Webanwendung auf ein Testsystem rausgebracht, und wir haben uns unsere ganzen Tabellen, die in dem Testsystem, in der Datenbank, im Testsystem vorhanden waren, über dieses Script Drops First Kommando wieder gelöscht. Das kann man machen in einem Testsystem, tut es keinem weh. Aber vielleicht in einem Staging Environment möchte man das nicht unbedingt haben, dass die Datenbank gelöscht wird. Also ich habe bei so Datenbanken, kommt es ja öfter mal vor, dass ich nur einen kleinen Teil ändern oder anpassen möchte. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Und das ist unser Szenario für das nächste Demo, in dem, dass wir sagen, irgendwie, okay, ich habe jetzt hier mein Projekt, mein Tailspin-Projekt, und ich möchte, dass ich in dieser Tabelle, in dieser Tailspin-Travel-Tabelle, schauen wir uns die mal im Server Explorer an. Da gibt es hier die Spalte Airports, Flughäfen. Ja, und die hat momentan eben nur zwei Spalten, Airport Code und den Anzeigenamen. Und ich möchte eigentlich jetzt noch was hinzufügen, und ich möchte in diesen Änderungen, diese Differenz auf meine Zieldatenbank einspielen. Also, wir fügen jetzt einfach mal eine zusätzliche Spalte hinzu, und zwar, die nennt sich Geography. Vielleicht gebe ich dann Location-Daten ein. In meinem Fall, sage ich jetzt mal, sind Nullen erlaubt. So, abgespeichert. Und wie bringe ich das Ganze jetzt auf mein Testsystem oder auf mein Staging-System, ohne dass ich die existierenden Daten zerstöre? Ja. Also ich sage jetzt quasi, unsere Tailspin Entities, die hier auf dem Staging-Server vorhanden ist. Ja, die sieht momentan noch so aus. Einfach mal. Die hat momentan eben nur zwei Spalten, Airport-Code und Display-Name. Ja? Und hier soll noch eine zusätzliche kommen mit Geography. Ja? Also, was ist zu tun? Das heißt, ich kann in meinem Projekt, stelle ich jetzt erstmal noch eine neue Bildkonfiguration, und zwar die da heißt db div copy settings from, naja, meinetwegen testing, und die habe ich jetzt auch gegenwärtig ausgewählt. Jawohl, passt soweit. Ich sage noch Add Config Transform, dann habe ich auf die DBDiff. Die kann ich mir auch nochmal anschauen. Ich schaue auch, dass ich die Connection Strings dann entsprechend drin habe, dass die wieder passen, wie gehabt. So, und jetzt wird es eigentlich spannend. Jetzt kümmern wir uns um das Paket, also um das Deployment-Paket. Also von unserer DBDiff machen wir mal hier ein bisschen mehr Platz. So wie vorher, ich sage halt einfach nur, die Debug-Symbols sollen raus, und ich hätte jetzt auch das, was im Application Data Folder ist, das will ich nicht mit haben, weil meine Datenbank ist ja eigentlich auf dem Zielsystem an einer anderen Stelle und nicht da drin, sondern wird ja importiert. Und ich sage jetzt, okay, nehme jetzt folgende Datenbankeinstellungen mit, importiere das Ganze aus der web.config. Jawohl, meine zwei Einträge. Nun, die erste Datenbank, da hat sich nichts geändert, da können wir die ursprünglich verwenden. Ich möchte eigentlich nur den Div haben für die Tailspin Entities Deployment. Ja, also, das reicht. Ich sage jetzt mal, ich gebe den Connection String an für die entsprechende Staging Datenbank. Also, gegen die Änderungen gefahren werden. Also dieser Datenbank-Div. Das ist einfach die wir vorher hatten. Ja. So. Und jetzt wird es spannend, weil wir ja nicht, also das ist hier der Connection String für die Zieldatenbank und wir machen jetzt nicht einfach ein Überschreiben oder wir holen uns nicht die Daten von der Projektdatenbank, sondern wir erstellen uns ein eigenes Datenbankskript. Ja? Das heißt, ich füge ein manuelles Datenbankskript hinzu. Und wie könnte man das machen? Naja, entweder sind sie gut in TSQL und machen das händisch und binden das dann hier rein. Oder sie greifen auf Tools zurück, wie zum Beispiel dieses Visual Studio Schema Comparison Möglichkeit oder Feature. Und ich mache das jetzt mal, vielleicht kennen Sie das Tool noch nicht, ist ein sehr nettes, praktisches Tool. Und zwar kann ich sagen, ich nehme eine Quelldatenbank, New Connection, SQL Express und attach mir jetzt eine Datenbankdatei, und zwar die aus unserem Projekt, die wir eben gerade modifiziert haben. Ja, jetzt ist die noch in Verwendung, machen wir es einfach nochmal. Gehen nochmal zurück im Server Explorer, Detach Database. So. New Connection. Detach Database File. Tailspin Travel. Jawohl. Und vergleichen die mit Express. Und zwar vergleichen die mit der hier. Ja? So, jetzt lassen wir das einfach mal laufen. So, ich werde jetzt hier einen Schema-Compare machen. Wir sehen hier, links ist die Quelle, also die Datei, die wir geändert haben, und rechts ist das Ziel. Und wir sehen, dass unser Create-Table an der Stelle anders aussieht. Er hat einfach noch eine zusätzliche Spalte, die mir rechts auf dem Zielsystem eben fehlt. Es sind noch ein paar andere Punkte erkannt worden, nur interessiert mich die jetzt gerade nicht. Deswegen skippe ich die jetzt einfach mal. Ja, es gibt auch noch unterschiedliche Einstellungen, wie hier unten. Da könnt ihr auch sagen, hier, lasst es mal weg. So. Und dann habe ich letzten Endes nur dieses Update-Statement hier. Und das kann ich mir jetzt auf Platte wegschreiben lassen. Export to File. Indem dass ich sage, okay. Ja, wo speichern wir das hin? Desktop, Schema, Update, Save. Jawohl. Und eben dieses Schema-Update, das importiere ich jetzt hier. Holen wir uns das mal. Schema-Update. Open. Wir sehen, das ist unser Update. Und soweit sind wir fertig. Save. Ja, okay, diesen Punkt brauchen wir hier nicht. So, und jetzt könnte ich wieder die Command Line bedienen, um ein Update gegen zu fahren. Oder ich verwende jetzt mal hier ein Publish direkt aus meinem Visual Studio heraus. Und so sieht das aus. Also ich kann hier so eine Art One-Click-Publish von meiner Web-Anwendung machen gegen meinen Staging-Server. Also ich habe hier unterschiedliche Methoden zur Auswahl. FTP, Filesystem, Frontpage-Server-Extensions. Die unteren drei ist lediglich ein File-Copy. Ja, also ist das klassische von A nach B kopieren. Das heißt, da werden uns ein paar Feature fehlen und der Datenbank-Import fehlschlagen. Deswegen nehme ich hier natürlich noch WebDeploy. Da habe ich die größtmögliche Auswahl. Und wenn jetzt hier in meinem Fall ist es die lokale Maschine, aber in der Regel wird es ein Webserver sein, der bei einem Provider steht oder in der DMZ steht oder wo auch immer Sie Ihren Webserver haben. Und Sie sehen schon hier, da geben Sie auch einen HTTPS-Link an. Also sprich, ein HTTPS ist das Protokoll, mit dem Sie Ihre Webseite übertragen. Und dazu komme ich später noch ein bisschen. Wo wollen wir das Ganze hin haben? Und zwar in die Default Website. Und wir nennen das Ganze Tailspin Travel Staging. Ja, soll die Unterapplikation sein oder der Unterpfad sein und wir machen das Ganze zur Applikation. Ja. Denken Sie daran, wenn Sie publizieren in dieser Art und Weise, dann müssen Sie Admin sein. Das heißt, Ihr Visual Studio muss als Administrator gestartet sein. Ja. In dem Falle von einem Hosting Provider, wenn Sie jetzt Ihre Webanwendungen von Ihrer lokalen Entwicklermaschine auf einem gehosteten Webserver übertragen, werden Sie wahrscheinlich hier noch einen Benutzernamen eintragen, den Ihnen der Hosting Provider übermittelt. So, ähnliches Spiel, genau wieder das Deployment wie vorhin, nur dass er jetzt auch dann am Schluss diesen Publish durchführt. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Haben wir jetzt hier eine Default-Website? Jawohl, wir haben hier die Staging-Variante. Die ist auch aktuell, also die Website läuft auch. Jawohl. Und in unserer Datenbank wird eben dieser Punkt hier verwendet, diese Tabelle. Und wenn wir uns jetzt die Airport-Spalte anschauen, sehen wir hier noch einen zusätzlichen Eintrag, diese Geography-Spalte. Ja. Sagen wir, wie Sie wollen es auch sehen, dann kriegen Sie hier nochmal die entsprechende Ansicht. Ja, also so könnte man ein Datenbank-Div übertragen. Und wie Sie an dieses Daten- oder an das TSQL-Skript kommen, also dieses Differential-Skript, wie gesagt, entweder über Visual Studio, über diesen Schema-Comparer, oder Sie können natürlich sich auch so ein TSQL-Skript erstellen, indem Sie das MS-Deploy verwenden. Ja, und sagen wir, die Quelle schaut so aus, Zieldatenbank ist so und das dadurch vergleichen. Okay, soweit, so gut. So, wir haben jetzt gesprochen über ein Datenbank-Diff. Wir haben jetzt ein Projekt deployed auf eine Umgebung, die wir eigentlich kennen. Also wir kannten die Testumgebung und wir kannten die Zielumgebung oder die Staging-Umgebung. Problematik ist die, wenn wir jetzt sagen, oder folgendes Szenario: Sie entwickeln eine Web-Applikation und da ist es natürlich wahrscheinlich, dass Sie die vielleicht auch irgendwann mal verkaufen und bei einem Kunden installieren. Und der Kunde hat meistens ein System, das Sie natürlich nicht kennen vorher. Und was wir jetzt machen wollen, ist ein Paket zu bauen, das in der Lage ist, auch eben so eine Umgebung zu installieren. Oder ein anderes Szenario könnte sein, Sie möchten vielleicht so ein offenes Framework machen, Web-Framework wie WordPress oder was weiß ich was, das Sie in einer breiten Anzahl von Leuten zur Verfügung stellen möchten und Sie möchten denen einfach die Installationshürde nehmen, ja, ein einfaches Installationspaket bauen für die. Und das ist unser drittes Entwicklerszenario. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Profil bereits erstellt, ein WebPI-Profil. Und wir werden das jetzt einfach mal bilden lassen oder uns ein Paket dazu bauen. Machen wir das mal. Und dieses Paket werden wir mit Parametern versehen. Und zwar Parametern, die es ermöglichen, vom Benutzer, der dieses Paket importiert, Informationen zu bekommen, die wir dann bei der Installation natürlich von diesem Paket verwenden oder weiterverwenden. Ja. Und welche Informationen werden das sein? Nun, das wird, da wir eine Datenbank haben und die Datenbank natürlich auch auf dem Zielsystem dann installieren möchten, brauchen wir vom Benutzer die Angabe, wie heißt die Datenbank, wie heißt der Datenbankbenutzer, unter dem ich eben mit dem ich arbeiten kann. Doch zunächst mal schauen wir uns mal an, wo diese Pakete überhaupt abgelegt werden. Ja, es gibt hier einen OBJ-Ordner, der ist normalerweise nicht, wird normalerweise nicht angezeigt in solchen Projekten. Deswegen hier vielleicht oben nochmal hier den Show All Files-Knopf drücken, wenn Sie es nicht gleich sehen. Und da gibt es den Ordner Package und darunter liegt hier dieses Paket-File und hier wird auch dieses Deploy-Kommando letzten Endes dann auch noch mit erzeugt. Da gibt es auch noch so einen Punkt, navigieren wir da einfach mal rein. Ja. Also wir befinden uns jetzt quasi jetzt hier in diesem Ordner. Ja. Und genau, lassen Sie mich einfach noch mal in diesen in dieses ZIP-File reingucken. Dann gehen wir mal die Architektur da durch oder wie so ein Paket überhaupt aussieht. Schauen wir einfach mal rein. Also dieses ZIP-File enthält quasi Inhalt, also in dem Content-Ordner ist Ihre Webseite, also sprich Ihre ASPX-Dateien, Ihre Web.configs, Ihre PNGs, Ihre JPEGs, alles das, was Ihre Webseite ausmacht, ist in, hier in diesem Content-Ordner. Ein Archive-XML beschreibt dieses ZIP-Paket, dieses Tailspin-Travel-ZIP-Paket, also alles, was da drin ist, welche Provider gecallt werden und wie das Ding installiert werden soll letzten Endes. Dann haben wir hier unsere beiden TSQL-Skripts für die Datenbank, also Datenbankschema und Datenbankdaten für die zwei Datenbanken eben. Und dann haben wir hier noch so ein Parameters XML. Ja, also das sind hier die Parameter, die erstellt werden oder die Visual Studio für uns erzeugt. Und das, ups, jetzt bin ich da mal raus. Gehen wir da nochmal rein in diesen Ordner und schauen uns das nochmal an. Mal einfach nochmal rein. Wir haben hier diesen Parameters XML und das öffnen wir jetzt mal, wie das, wie sowas aussieht. Also. Das heißt hier oben, sagen wir mal, okay, wie heißt der Parameter als Web Application Name? Der Standardwert soll sein Default Website, Tailspin Travel Deploy. Ja. Ja. Das heißt, ich werde beim Import werde ich gefragt, wie, wohin soll ich denn diese Webapplikation importieren? Dann gibt es hier noch diese Web.config-Einträge, ja, dass die Web.config-Datei entsprechend modifiziert wird. Und was wir hier noch haben, das sind zwei Connection Strings. Zwei deswegen oder ein Connection String deswegen, weil ich hier dieses TSQL-Skript, ja, für den Datenbank-Import von meiner Membership-Datenbank und von meiner Tailspin-Entities-Datenbank eben ja importieren möchte. Und dieses Datenbankskript braucht einen Connection String. Und der ist leer. Das heißt, wenn ich dieses Paket laufen lasse oder importieren möchte oder installieren möchte, so wie es jetzt ist, wird zwar eine Webseite im IIS angelegt, die ganzen Dateien werden hingespielt, nur wird es beim Import der Datenbank fehlschlagen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, den Benutzer zu fragen, was der Connection String für die Datenbank sein soll. Ja? Das ist ein bisschen doof. Beziehungsweise dieser, ja, das ist ein bisschen doof und das wollen wir eben ändern. Und anstatt dass ich das jetzt hier manuell mache, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Also das heißt, was wir jetzt machen könnten, wäre, dass ich in diesem ZIP-File ja, rein navigiere und dieses Parameters-File händisch ändere. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte, dass direkt das Projekt in Visual Studio das automatisch macht. Und wie könnte ich das machen? Indem, dass ich hier, das ist ein bisschen, ja, ein besonderer Weg. Ich habe hier quasi eine Parameters XML-Datei schon mal vorbereitet. Und die mappe ich jetzt einfach in den Root-Ordner von dem, von den Tailspin Travel Projekt rein. Also sprich, die steht hier in dem Root. Und ich starte das mal den Mach die mal auf. Und erzeugen wir jetzt schon mal hier ein Bild, damit es schneller geht. Und dieses Parameters-File, es sieht ein bisschen anders aus. Also unten habe ich nichts geändert, ja, oder nicht viel geändert. Größtenteils habe ich hier oben einfach neue Parameter hinzugefügt. Und zwar, nehme ich mal ein bisschen Platz, den DB-Server-Namen, DB-Server, den Datenbanknamen, dann Benutzername und Passwort. Ja, das heißt, ich frage den Benutzer letzten Endes, gib mir bitte den Namen für den Datenbankserver. Also sprich Punkt SQL Express oder wo auch immer der Server steht. Ja, der Benutzer hat die Möglichkeit, diesen Namen einzutragen. Natürlich möchte ich den dann auch während des Deployments oder während des Imports dann wieder verwenden. Das heißt, das, was hier quasi eingetragen wird, möchte ich als Wert wiederverwenden. Wie mache ich das? Indem, dass ich einfach hier geschweifte Klammern drumherum setze. Und das baue ich dann hier in diesem Connection String eben auf diese Art und Weise, und so baue ich auf diese Art und Weise so einen Connection String zusammen. Ja, das sehen Sie hier. Ich frage nach dem Datenbank-Server, nach dem Datenbankname und sage dann noch hier der Benutzername und das Passwort. Ja, ich gebe aber hier auch noch zusätzlich noch ein paar so Tags an. Ja, wie hier dieses Feld ist zum Beispiel gehidden, also das wird dem Benutzer überhaupt gar nicht angezeigt. Andere Sachen werden dem Benutzer angezeigt. Es gibt die Tags bestimmen letzten Endes, wie der Installer, wie zum Beispiel der Web-Platform-Installer, ja, oder Web-Metrics oder der IIS, beim Import von diesem Paket diese Abfrage dem Benutzer gegenüber darstellt. Also ein Passwort, eine Passwortabfrage wird mit diesem Passwort-Tag führt dazu, dass wenn der Benutzer in diesem Passwortfeld Strings eingibt, ja, oder Characters eingibt, dass die halt als Punkt erscheinen und nicht halt als Buchstabe. Ja. Aber auch beeinflusst es DB-Admin-Passwort zum Beispiel, signalisiert in dem Installer den Text, den dem Benutzer angezeigt werden soll. Okay. Ja, wenn wir jetzt mal hier im Output gucken, sehen wir, dieses Paket wird quasi an dieser Stelle abgelegt. So, und ich könnte jetzt in meinem IIS an eben sagen, okay, Import Application. Ja. Dann navigieren wir mal in den Ordner hin. Import Tailspin Travel. Next. Und da sehen wir schon auch hier unsere beiden Datenbankskripte. Ja. Und ich werde jetzt hier nach den Werten gefragt, also will ich eine neue Datenbank haben oder eine existierende Datenbank verwenden. Und dann bekomme ich eben die Benutzerabfragen. Also wenn ich jetzt sage, okay, SQL, Use, Existing, nee, ich möchte eine neue Datenbank haben, werde ich entsprechend hier nach dem Benutzer gefragt, der das Recht hat, die Datenbank anzulegen. Ja, also wie gesehen, ähnlich wie wir es ursprünglich bei Web Deploy hatten oder bei dem Web Platform Installer ganz zu Anfang unserer allerersten Demo. Ja, das heißt, dieses Paket, dieses ZIP-File, das könnte ich jetzt nehmen und mir auf meinen Server legen und letzten Endes im Web-Plattform-Installer, ja, im Web-Plattform-Installer über ein zusätzliches Feed zur Verfügung stellen, wie wir es ganz zu Anfang gesehen haben. Und da schließt sich der Kreis. Natürlich kann ich einen zusätzlichen Feed bauen. Ich kann aber auch mich bei der Microsoft-Seite, bei der Web Application Gallery mit meiner Applikation bewerben. Und dann wird die automatisch hier unter den Applications hier eingetragen. Ja? Und jeder Benutzer, der den Web Platform Installer verwendet, sieht dann ihre Applikation und kann die dann auf diese Art und Weise installieren. Das heißt, so wird es ursprünglich aussehen, wenn wir keine Parameter verwenden und so dann letzten Endes mit dem, wie wir gesehen haben, im IIS unter Verwendung der Parameter und im Web-Plattform-Installer sieht es dann eben so analog dazu aus. Ja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Web-Deployment macht natürlich nur Sinn, wenn Sie nicht gegen eine lokale Maschine deployen, sondern gegen einen Webserver, der irgendwo steht, also an einer remoten Stelle. Das heißt, wir haben eher eigentlich nur die linke Seite von diesem Slide behandelt, also die Client-Seite, also sprich die Command-Line Visual Studio, oder es ist auch möglich, so ein Deployment über Webmetrics zu fahren. Komme ich gleich noch zu. All die Tools auf der linken Seite verwenden eben WebDeploy, um mit dem IIS auf der rechten Seite zu reden. Und wie funktioniert das Ganze? Also auf der rechten Seite, also auf dem IIS, muss ich quasi hier die Microsoft WebDeploy 2.0 installieren. Vielleicht bietet sich noch an, noch ein paar zusätzliche Komponenten zu installieren, damit auch alle möglichen Webanwendungen funktionieren. Hier mal so eine Beispielliste. Und dieses WebDeploy klingt sich in den Webmanagement Service des IIS mit ein. Dieser Webmanagement Service kam zum ersten Mal mit dem IIS 7 und der Windows Server 2008. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, den IIS zu administrieren, fernzusteuern. Nur Einstellungen war das damals. Aber das Web-Deployment-Tool erweitert es, dass ich jetzt quasi über diesen Webmanagement-Service Inhalte mit deployen kann. Ich kann Datenbanken deployen. Ich kann sogar, wenn ich möchte und es freigebe auf der rechten Seite, Registry-Einträge, COM-Komponenten installieren. Ich kann sogar Kommandos laufen lassen auf dem Remote-Webserver. Ja. Da werden natürlich jetzt die Administratoren von dem Webserver rechts hellhörig, weil sie natürlich nicht ein riesen Sicherheitsproblem oder ein riesen Scheunentor aufmachen wollen. Denen sei versichert, dass das, was der Benutzer auf der linken Seite darf, ich rechts, also sprich auf dem Webserver, konfigurieren kann. Also in der Regel ist erstmal alles dicht, ja. Also ich muss als Administrator auf dem Webserver explizit Benutzern von links erlauben, bestimmte Provider überhaupt verwenden zu dürfen. Ja, damit verstehen Sie jetzt eigentlich schon relativ viel von Visual Studio 2010 und dem Web Deployment Tool. Also wir haben angefangen mit einem Backup von der Webseite, wir haben eine Webanwendung gebaut und entsprechende IIS-Einstellungen, Datenbanken mit ja, archiviert und bereitgestellt. Wir haben ein einfaches Webpaket gebaut und wir haben ein Datenbank-Update gemacht, ein Differential-Update. Ja, wir haben zum Beispiel auch noch nicht über das Thema gesprochen, dass WebDeploy erweiterbar ist und anpassbar ist. Ich habe es nur kurz am Rande erwähnt, dass sich das WebDeploy in Visual Studio Team System, also in dem Teambuild integriert und ich automatisierte Builds fahren kann oder die auch auf meine Testumgebung ausrollen kann. Und wir haben das Thema Webfarm Deployment noch nicht angesprochen. Finde ich ein sehr spannendes Thema, wo ich jetzt noch gleich noch ein, zwei Worte dazu sagen möchte. Und zwar, wenn Sie sich für MS Deploy interessieren und sagen, okay, Sie möchten da weitermachen, dann sollten Sie vielleicht auch noch zwei andere Technologien oder Produkte kennen, und zwar zum einen dieses Microsoft Webfarm Framework, und das ist für Administratoren von Webfarms interessant, die nicht nur Webanwendungen über eine Farm gleichmäßig ausrollen wollen, sondern auch eine Verwaltung von IIS-Komponenten. Ja, IIS ist ja ziemlich modular aufgebaut und das Produktteam hat diverse Erweiterungen für den IIS herausgebracht. Und die möchte man natürlich gleichzeitig oder zumindest auf allen Maschinen gleich haben, um einfach eine konsistente Farm zu haben. Ja? Und das Webfarm Framework kann Ihnen dabei helfen und verwendet eben als darunterliegende Technologie MS Deploy. Das Ganze integriert sich auch noch mit Load Balancern, sodass es möglich ist, dass ich aus einer Webfarm eine Maschine herausnehmen kann, ohne dass die User davon was merken. Diese kann ich dann updaten und wenn sie fertig ist, kann ich die wieder zurück in die Farm einbringen und mit der nächsten Masch und die nächste Maschine dann updaten. Ja? Also ein sehr kluges und sehr interessantes Thema. WebMatrix dagegen ist für den Entwickler, und zwar für den Teilzeit-Webentwickler, der ein kostenloses Entwicklungswerkzeug braucht. Ich bekomme alles, was ich benötige, um eine ASP.NET oder eine PHP-Webseite auf meinem lokalen Entwicklungsrechner laufen zu lassen. Und zwar in einer einfachen Art und Weise. Das Ganze installiert sich auch noch auf XP und ich komme auf, und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich auf eine XP-Maschine unter den Genuss von einem IS7 bekomme. Ja, also ich kriege wirklich einen kleinen IS7 mit, der als Programm läuft, also nicht als Dienst, sondern einfach als Programm läuft und habe somit ein konsistentes Gefühl, wie das dann auch letzten Endes aussehen wird, wenn ich meine Webanwendung auf meinen Provider schiebe oder bei meinem Provider ablege. WebMetrics ist in der Lage, ist ein schönes Tool, mit dem ich Webseiten von Scratch entwickeln kann, aber ich kann auch auf Vorlagen zurückgreifen. Also sprich, ich kann damit mir eine WordPress-Seite generieren, basierend auf dem WordPress-Framework. Ich kann die lokal installieren, zum Laufen bringen, die anpassen. Und wenn ich sie dann soweit habe, kann ich sie ähnlich wie wir gesehen haben in Visual Studio über diesen One-Click-Publish auch über WebMetrics zusammen mit der Datenbank, ja, und das ist auch eine MySQL-Datenbank ohne Probleme zu meinem Provider hochladen. Sehr interessantes Tool, kostet auch nichts. Zu dem Thema, was macht WebMetrics? Wer sich das mal reinziehen möchte, hier ist der Link. Sehr interessantes Tool. Es gibt ein Kurzvideo von, ich glaube, 3 Minuten, das durch die häufigsten Feature mal durchgeht. Also ich denke, durchaus wohl investierte 3 Minuten. Ja, dann sind wir auch schon relativ nah am Abschluss. Ich habe es hier mal zusammengefasst, welche Szenarien jetzt wir mit WebDeploy abdecken könnten. Ja. Vielleicht haben Sie auch eine Kombination von dem einen oder anderen, aber wichtig ist mir, dass Sie quasi wissen, wo, mit was oder bei was, bei welchen Problematiken Sie WebDeploy einsetzen können. WebDeploy ist nicht so ein einfach zu reitendes Pony. Es braucht eine bestimmte Zeit, mit der Sie sich damit befassen sollen, aber ich denke, es ist wert, diese Zeit hier zu investieren. Es ist genau dafür designt oder entwickelt worden, eben für das Bereitstellen von Webanwendungen. Und Sie müssen nicht irgendwelche anderen Tools nehmen und die zusammenstricken, damit Sie es einigermaßen irgendwie hinkriegen. Das Tool ist wirklich dafür da, das zu tun. Ja. Sie als Webseitenentwickler können Ihr Installations-Know-how, also sprich, welches Verzeichnis braucht jetzt Schreibrechte, welches dagegen kann abgesichert werden, das können Sie in so ein Installationspaket eben mit reinpacken. Ja. Und Sie können damit den Konsumenten, also sprich den Benutzern, wie vielleicht ich einer sein könnte, mir helfen, eine sichere Installation zu bekommen, ja, die auch schnell ist. Und die Akzeptanz Ihrer Webanwendung wird mit Sicherheit nicht, ja, keine Einbußen erleiden, wenn es einfach zu installieren ist. Also das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, es gibt auch leider keine Ausrede mehr fürs Testen, ja, um bessere Codequalität zu haben. Also sprich, Sie haben mit WebDeploy ein Tool, mit dem Sie das Testen automatisieren können, sodass Sie jederzeit bei auch nur der kleinsten Änderung diverse Tests fahren können. Und letzten Endes kostet natürlich ein bisschen Zeit, Investitionen, die Sie da tätigen müssen, aber ich denke, Ihre Kunden werden Ihnen dankbar sein. Für Administratoren ist WebDeploy natürlich interessant, weil Administratoren des Webservers die Möglichkeit haben, bestimmte Sachen, ja, wie ein Datenbankimport, wie ein Setzen von einer, oder Markieren von einem Verzeichnis als IIS-Applikation an den Kunden delegieren können. Ja. Und Administratoren können auch genau festlegen, welcher Benutzer was darf. Ja. Von dem her ist das schon mal ein interessanter Punkt. Und zu guter Letzt, was finde ich, vielleicht bei dem einen oder anderen Entwickler verkannt wird, aber es ist eine riesengroße Marketingchance. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Web-Applikation wenn Sie die in die Web-Application Gallery bringen, dann taucht die bei jedem Web-Plattform-Installer auf. Und es ist eine große Anzahl von Benutzern, die diesen Web-Plattform-Installer verwendet. Und diese User von dem Web-Plattform-Installer können ihre Web-Applikationen einfach darüber installieren. Ja, erstens mal bekommen sie mit, dass da überhaupt was da ist, und zweitens lässt sich das Ding noch einfach installieren und ich kriege noch eine einfache Beschreibung dazu. Und das Ganze kostet sie nichts. Es kostet sich nur ein bisschen Arbeitszeit, das da reinzubringen. Und ich denke, es ist auch wert, wenn Sie sagen, ja, okay, meine Webanwendung ist vielleicht eine Verkaufslösung, kann es dennoch trotzdem interessant sein, vielleicht einen kleinen Preview oder eine Testversion, sage ich jetzt mal, hier in den Marktplatz reinzubringen. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Links. Meine persönlichen Empfehlungen, wenn Sie sagen, ja, das Thema ist interessant und Sie wollen da mehr Zeit drauf verwenden, schauen Sie sich die Links an. Ich denke, da ist das Wichtigste zusammengefasst. Und dann heißt es letzten Endes nur noch ausprobieren und selber nachforschen. Das ist sowieso immer wieder das Spannendste. Von dem her wünsche ich Ihnen, danke ich Ihnen nochmal fürs Zuhören. Hoffe, es war was Interessantes dabei und viel Spaß noch beim Ausprobieren.